Der Mensch soll nicht töten. So steht es in Gottes Gesetz. Und doch ist unsere Welt voller Gewalt. Im Namen von Macht, von Rache, von Religion oder aus purer Verzweiflung wird getötet. Heute, während wir hier sitzen, kämpfen Menschen gegeneinander. Im Iran, im Sudan, im Gazastreifen, in der Ukraine oder in der Sahelzone. Und noch in vielen weiteren Gebieten, die es nicht mal in die Schlagzeile schaffen. Familien werden zerrissen, Städte brennen und Kinder wachsen in Ruinen auf. Es herrscht Krieg. Es wird getötet. Blutig, real und erbarmungslos. Und doch scheint es doch so, als hat sich die Welt ein Stück daran gewöhnt. Daran gewöhnt, als wäre es ein ganz normaler Teil, dass getötet wird. Wir Christen, wir sollen nicht bei diesem Töten mitmachen. Wir sollen nicht Krieg anzetteln, sondern Frieden stiften. Wir sollen das Böse mit Gutem überkommen. Doch es gibt einen Feind, mit dem wir keinen Frieden schließen dürfen. Es gibt einen Krieg, zu dem wir Christen ausdrücklich berufen sind. Es ist kein Krieg gegen Regierungen, gegen Menschen oder Systeme, sondern es ist ein Krieg im Inneren. Es ist der Kampf gegen die Sünde. Lasst uns gemeinsam schauen, was uns Gottes Wort heute sagt. Schlagt gern mit mir eure Bibeln auf. Römer 8, die Verse 12 bis 14. Ich lese aus Gottes unfehlbaren und irrtumslosen Wort. Römer 8, die Verse 12 bis 14 aus der Elberfelder Übersetzung. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Paulus sagt uns hier scharf und unmissverständlich, wir sollen Sünde töten. Und ich weiß nicht, wie es dir bei diesen Worten geht, aber ich zucke innerlich zusammen, wenn ich das höre. Da bleibt einem kurz die Luft weg. Widerstand regt sich in mir und so ein Unbehagen kommt auf. Sünde, töten. Zwei so negativ aufgeladene Begriffe und dann auch noch zusammengepackt in einen Satz. Da klingt überhaupt nichts nach Leichtigkeit, nicht nach Freude, überhaupt nichts nach Evangelium, sondern es klingt schwer, nach Anstrengung, nach Kampf. Und wenn ich diese Worte höre, dann ist meine erste Reaktion nicht, oh, das will ich tun, sondern eher, das klingt schwer, das klingt sogar nach Verlust. Aber weißt du was? Vielleicht ist das die große Überraschung hier an dieser Stelle. Denn was hier im ersten Moment negativ klingt, ist eine gewaltige Befreiungsbotschaft. Sozusagen Minus mal Minus ergibt Plus. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Sünde ist nicht einfach eine harmlose Eigenart. Wir verlieren nichts, wenn wir weniger Sünde in unserem Leben haben. Sie ist nicht nur ein dunkler Fleck auf einer hellen Weste. Nein, sie ist eine Diebin. Sie raubt uns die Freude. Sie will kaputt machen, was Gott in uns baut. Und sie will uns ins Verderben stürzen. Wenn Paulus hier sagt, tötet die Sünde, dann sagt er, lasst nicht zu, dass das Falsche euer Leben frisst. Er sagt uns, mach kaputt, was dich kaputt macht. Es ist ein Aufruf zur echten Freiheit. Diese Worte sind nicht gegen uns gerichtet, sondern für uns. Gott ruft uns nicht in einen Kampf, weil er uns etwas nehmen will, sondern weil er uns das ewige Leben schenken will. Und deshalb wollen wir diesen Kampf heute genauer betrachten. Und das tun wir in drei Schritten. Zuerst, warum überhaupt Sünde töten? Als nächstes, als zweiten Punkt, wie können wir Sünde töten? Und zuletzt, wozu führt es dann, wenn wir Sünde töten? Römer 8 ist mein persönliches Lieblingskapitel, weil hier das Evangelium und seine Auswirkungen so wunderbar entfaltet werden. Schon bereits mit Vers 1 in diesem Kapitel. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Was für ein Zuspruch! Keine Verdammnis! Freispruch für alle, die zu Jesus gehören. Und dann fährt Paulus in diesem Kapitel fort und erzählt über das Leben im Geist. Schließlich sogar, wie der Geist unsere Körper lebendig macht. Und nun würde man doch erwarten, dass Paulus weiter in ein sanftes, ein ermutigendes Fahrwasser lenkt. Doch lesen wir, was er in Vers 12 schreibt. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Wir necken und denken, logisch, auf jeden Fall. Und instinktiv erwarten wir vielleicht, dass Paulus weiterschreiben würde, sondern wir sind Schuldner dem Geist, um nach dem Geist zu leben. Das wäre ja eine erwartbare Parallele. Das wäre ja die logische Schlussfolgerung. Denn das ist doch eigentlich der springende Punkt hier. Wir gehören nicht mehr dem Fleisch, sondern zu Gott. Wir sind erkauft durch Jesus Christus und wir gehören nicht mehr diesem alten Fleisch, sondern Gott. So sollten wir doch unser ganzes Leben ihm leben. Das wäre der logische Gedankengang. Aber Paulus überrascht. Er zieht diese Linie nicht weiter, sondern er unterbricht sie. Und anstatt zu sagen, was wir tun sollen, schreibt er, was passiert, wenn wir es nicht tun. Und diese Wendung ist dramatisch. Ich lese Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Was Paulus uns hier sagt, ist nichts weniger als eine Warnung und eine Verheißung. Es ist eine ernste Mahnung und ein großer Trost. Paulus zeigt uns hier eine Weggabelung auf. Ein Entweder-Oder. Entweder Tod oder Leben. Und Paulus warnt uns hier, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Diese Worte klingen hart. Diese Worte klingen scharf und das sollen sie auch. Denn Paulus spricht hier nicht über den physischen Tod. Der wird jeden Menschen ereilen, ob gläubig oder ungläubig. Sondern er spricht hier über den ewigen Tod. Er spricht hier über die Verdammnis und das ewige Leben. Er spricht über Gottes Gericht. Und Paulus, er spielt hier nicht. Er droht nicht einfach leer. Das ist hart. Das ist furchteinflößend, aber es ist auch ehrlich. Und es ist notwendig, es geht hier schließlich um nichts weniger als um das ewige Leben. Die Lage ist ernst, denn wer ein Leben nach dem Fleisch lebt, ein Leben in bewusster Sünde, ohne Umkehr, der endet in der Verdammnis, ewig. Aber Moment. Schreibt es Paulus hier nicht eigentlich an Christen? Schreibt er nicht an gläubige, wiedergeborene Menschen? An Brüder und Schwestern? Ja, genau, und deshalb ist es ja so ernst. Doch wie passt das nun mit der Heilssicherheit zusammen, die in diesem wunderbaren Kapitel so groß gemacht wird? Wo es am Ende des Kapitels heißt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Gott gibt uns diese Warnung als ein Mittel. Als ein Mittel, das uns zum Durchhalten bringt. Er warnt uns, damit wir uns warnen lassen. Es ist ein Mittel, das uns bis zum Ende trägt. Diese Warnung ist Gottes Werkzeug, damit seine Kinder das Ziel erreichen. Es ist wie eine Leitplanke in einer tödlichen Kurve. Und deswegen können wir diese Worte nicht einfach wegwischen. Wenn wir erschüttert sind, dann ist das gesund. Gott ruft uns durch diese Worte und wir sollen uns rufen lassen. Er gebraucht diese Worte, um uns zur Wachsamkeit und zum Gehorsam zu rufen. Und neben dieser strengen Warnung, da steht die Verheißung. Paulus gibt uns im gleichen Atemzug eine gewaltige Zusage, wo es heißt im zweiten Teil von Vers 13, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Kurz, fast beiläufig, fast als wäre diese Zusage, das ewige Leben, nur eine Fußnote. Doch es ist eine Tür zu gewaltigem Reichtum, denn es ist das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das Leben, was hier schon beginnt und in der Ewigkeit vollendet wird. Ein Leben ohne Schuld, ein Leben ohne Trennung, ohne Scham, ein Leben bei Gott in nächster Nähe. Und Paulus stellt uns damit vor die Wahl. Tod oder Leben. Diese Wahl ist zentral, denn sie fragt uns eigentlich die wichtigste Frage unseres Lebens. Wem wollen wir gefallen? Unserem alten Fleisch, das es bequem haben möchte, das nach seinen eigenen Regeln spielt, das sich selbst am wichtigsten nimmt? Oder wollen wir nach dem Geist leben, der uns hilft, das Kreuz auf uns zu nehmen, uns selbst zu sterben und für Jesus zu leben? Jesus selbst hat es unmissverständlich ausgedrückt in Matthäus 16, Vers 25, wo steht, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Das Evangelium sagt also nicht, lebe wie du willst, Hauptsache du glaubst an Jesus. Nein, glaube an Jesus, darum stirb deinem alten Ich. Töte die Sünde und du wirst leben. Jetzt zu leben, das führt dazu, später zu sterben. Jetzt zu sterben führt dazu, später zu leben. Das ist das große Evangeliumsparadox. Minus mal Minus ist Plus. Tod bringt Leben. Kampf bringt Frieden. Verlust bringt Gewinn. Lasst uns diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen und die Sünde töten, damit wir das ewige Leben empfangen. Doch wie genau töten wir jetzt die Sünde? Für diesen zweiten Punkt lese ich noch einmal den zweiten Teil von Vers 13. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Auch wenn wir durch den Geist von Neuem geboren sind, schon ein neues Herz bekommen haben, so bleibt doch die Sünde Bestandteil in unserem Leben. Wir sind von der verdammenden Wirkung der Sünde befreit. Doch die Neigung zur Sünde, sie bleibt in uns. Und genau deshalb sind wir zu diesem Kampf aufgerufen. Wir sollen durch den Heiligen Geist die Handlungen des Leibes töten. Und das schließt zwei falsche Annahmen aus, die häufig gemacht werden. Stell dir einmal einen erbitterten Kampf vor. Du stehst in einer Arena, dir gegenüber der furchteinflößende Feind, die Sünde. Hart, täuschend, immer wieder angreifend. Und jetzt gibt es zwei Irrwege, gegen sie zu kämpfen. Der erste ist, dass man sich denkt, Jesus hat mich in den Ring gebracht, aber diesen Kampf, den muss ich jetzt kämpfen. Man wirft sich in den Kampf, man spannt die Muskeln an, man schlägt zu, immer wieder mit allen Leibeskräften. Vielleicht erwischt man ein paar Treffer, aber die Sünde ist stärker. Erschöpft geht man zu Boden. Und entweder verliert man dann die Hoffnung oder man wird einfach stolz. Beides ist gefährlich. Denn wer glaubt, dass er diesen Kampf alleine führen kann, der unterschätzt entweder die Tiefe der Sünde oder die Kraft des Geistes. Und diese Ansicht, sie führt zu Druck, zu Angst und zu Gesetzlichkeit. Der zweite Irrweg ist, dass man sich als Kämpfer hinsetzt in der Arena und sagt, Jesus macht das schon. Man lässt das Schwert sinken. Vielleicht betet man noch um Kraft. Aber man geht nicht in den Kampf hinein. Man verwechselt Gnade mit Passivität. Aber die Sünde, sie ist nicht passiv. Die Sünde schläft nicht. Und die Sünde tötet uns, wenn wir sie nicht töten. Diese zweite Sicht, sie führt zu Bequemlichkeit, zur Untätigkeit, zu herben Verletzungen in unserer Seele und kann schließlich bis zum Tod führen. Hier in Römer 8 steht, es ist ein Kampf. Durch den Geist, nicht aus eigener Kraft. Paulus schreibt hier nicht, töte die Sünde aus eigener Kraft. Er sagt auch nicht, mach gar nichts, denn Jesus macht das schon, sondern töte die Sünde durch den Geist. Das heißt aktives Handeln, nicht autonom, sondern geistgewirkt. Du stehst also im Ring, aber mit Christus. Der Geist gibt dir das Schwert, er lenkt deinen Blick, er stärkt deine Arme und er hilft dir wieder auf, wenn du fällst. Du kämpfst, weil Christus in dir kämpft. Du tötest aber durch den Geist. Wir töten durch den Geist, durch den Heiligen Geist. Habt ihr euch einmal gefragt, warum der Heilige Geist eigentlich Heiliger Geist heißt? Nun zum Ersten, weil es sein Wesen beschreibt. Der Heilige Geist ist nicht nur ein guter Geist, nicht nur ein Gefühl oder eine Kraft. Er ist Gott selbst. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit und er ist vollkommen heilig. Doch er heißt Heiliger Geist nicht nur, weil er selber heilig ist, sondern weil er Heiligkeit in uns schafft. Das ist sein größtes Anliegen, dass wir immer heiliger werden, immer reiner, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, Sünde töten und Gott wohlgefälliger werden. Dieser Heilige Geist wird uns helfen, Sünde zu töten. Zu töten, nicht nur zu verletzen. Töten drückt ja aus, dass man jemanden vollkommen alle Macht, alle Möglichkeiten nimmt, um noch irgendwie zu agieren. Und wenn abends eine Mücke in mein Zimmer kommt, dann werde ich diese Mücke töten. Ich werde sie suchen und ich werde sie töten. Und ihr Lieben, wenn diese Mücke tot ist, dann kann sie mich nicht mehr stechen. Dann kann sie mich nicht mehr plagen und auch nicht mehr um meinen Schlaf bringen. Doch dazu muss man dieses kleine Tier auch erstmal finden. Genauso müssen wir die Sünde in unserem Leben finden. Und auch da hilft uns der Heilige Geist. Wir dürfen im Gebet bitten, dass er Sünde zeigt in unserem Leben. Er wird sie uns zeigen und identifizieren. Er wird es tun. Wenn wir sie gefunden haben, ihr Lieben. Eine Mücke, die erwischt man ja am besten, bevor sie einsticht, bevor sie zum Zug kommen kann. Genauso ist es auch mit der Sünde. Bevor wir diese Handlung des Leibes ausführen, wenn sie in uns hochkommt, dann sollen wir schon die Sünde töten am besten. Doch es ist genauso ratsam, die Sünde zu töten, wenn wir eigentlich schon dabei sind zu sündigen. Oder würdet ihr der Mücke auf eurem Arm ruhig zusehen, während sie euer Blut saugt? Nein, da gilt es, fest zuzuschlagen. Nicht halbherzig, nicht nur verletzen, damit sie dann später wiederkommt und weitermacht. Genauso sollen wir mit der Sünde umgehen. Denn denkt noch einmal an das Warum. Die Warnung und die Verheißung. Und John Owen sagte, töte die Sünde oder die Sünde tötet dich. Wenn wir so eine Mücke leben lassen, dann ist das lästig, aber nicht weiter schlimm. Bei der Sünde ist das fatal. Doch wie genau töten wir denn jetzt die Sünde? Nun führt uns Paulus hier in diesen kurzen Versen leider nicht aus, wie genau wir Sünde töten können. Doch er hat einen Brief an die Epheser geschrieben und in Kapitel 6 schreibt er über die geistliche Waffenrüstung. Und der einzige Teil dieser Rüstung, der zum Töten da ist, ist das Schwert. Das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes. Und preis den Herrn, sind wir gesegnet hier in der Schweiz mit diesem Schwert. Überall erhältlich, in verschiedenen Ausführungen. Wir dürfen jederzeit darin lesen. Mittlerweile in der Neuzeit gibt es sogar das Laserschwert. Wir haben es als Bibel auf dem Handy. Doch ihr Lieben, es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir dieses Schwert nicht benutzen, wenn es in der Ecke verrostet. Und es bringt auch nur wenig, wenn man nicht weiß, wie man ein Schwert führt. Dann ist es nicht effektiv. Deswegen waren ja auch damals die Spartaner so gefürchtet und so bekannt. Das waren nicht einfach irgendwelche Bauern, noch nie ein Schwert in der Hand gehabt und in den Krieg gezogen, sondern an der Waffe trainiert, geübt. Sie wussten, wie man mit dem Schwert umgeht. Und genauso sollen auch wir sein. Wir müssen wissen, wie wir dieses Schwert denn schwingen sollen. Und das tun wir im Glauben. Wir schwingen dieses Schwert im Glauben. Denn wenn ich nicht darauf vertraue, dass ein Schwert Kraft hat, dann werde ich es nicht benutzen. Deshalb braucht es Glauben. Und Glauben ist nicht nur ein pures Wissen, es ist ein Vertrauen. Wir glauben an Jesus Christus, wenn wir ihm vertrauen, dass sein Werk am Kreuz ausreicht, dass wir dadurch das ewige Leben, die Vergebung der Sünden haben. Und genauso ist Glauben auch ein Vertrauen, dass Gottes Weg besser ist als die Sünde, dass seine Hilfe weiser ist, dass seine Verheißungen kostbarer sind, dass sein Lohn lohnenswerter ist. Der große Glaubensvater Abraham, er wurde stark in seinem Glauben, weil er auf die Verheißungen vertraute. Völlig überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Römer 4. Und der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Römer 11, Vers 1. Das Wort Gottes, es ist unser Schwert. Und der Glaube ist die Schwertkunst. Das Wort geführt mit dem Glauben wird die Lügen Satans zertrennen. Damit können wir die Sünde töten. Denn wir werden erkennen, wo wirkliche Freude, wo wirkliche Erfüllung ist. Und diesen falschen Versprechungen nicht mehr nachgehen. Wir werden aufhören, der Sünde zu vertrauen, dass sie uns glücklich macht. Und stattdessen zu Gott rennen, weil seine Verheißungen wahr sind. Ihr Lieben, wir müssen die Lügen Satans mit der Wahrheit durchtrennen, mit dem Wort Gottes. Denn der Satan, er ist ein Speichellecker. Der Satan, er wird uns immer den Bart kraulen, er wird uns immer gut zureden, uns zuschmeicheln. Das brauchst du jetzt. Ach, das hast du dir doch verdient. Das ist doch auch gar nicht so schlimm. Und eigentlich ist es gerecht, wenn du jetzt auch mal. Nein, wir müssen diese Lügen mit dem Wort der Wahrheit durchtrennen. Dann verliert die Sünde ihre Kraft, weil wir ihren falschen Versprechungen nicht mehr glauben. Weil wir nach Gottes Wort handeln und danach leben. Was heißt das jetzt für den Glaubenskampf? Schwinge dieses Wort im Kampf durch den Glauben. Wenn Neid in dir hochkommt. Du den Wagen deines Nachbars siehst und sagst dir, boah, also wenn ich so einen Porsche hätte, dann wäre ich glücklich und zufrieden. Nein, dann spricht das Wort Gottes, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23. Lies Gottes Verheißungen und bitte Gott, dass er es in dein Herz bringt. Dass der Geist dir hilft, den Neid zu töten. Indem du staunend erkennst, was du eigentlich alles in Christus hast. Oder wenn Stolz in einem hochkommt, wenn man sieht, was man für Fähigkeiten hat, was man für Kräfte hat, für Ideen und Erkenntnisse, was man für Wissen hat und man fängt an, den anderen an einem selbst zu messen und verurteilt ihn. Man hält sich besser als den anderen. Auch dann nützt das Schwert, welches spricht, was hast du, das du nicht empfangen hast? Und es spricht auch, Gott widerspricht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und der Geist, er wird dieses Schwert nutzen und unseren Blick wieder auf Jesus Christus ausrichten. Den, der sich selbst gedemütigt hat, gedemütigt bis zum Tode am Kreuz. Der Gottesknecht, der uns rein aus Gnade vergibt, nicht weil wir es verdient haben. Und auch wenn die Sünde uns Zweifel und Misstrauen gegen Gott ins Herz sät, wenn die Fragen kommen, kann Gott wirklich helfen? Ist Gott wirklich gut? Meint er es gut mit mir? Und ist Gott wirklich treu? Dann spricht der Geist zu dir durch das Wort. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Diese Verheißungen, sie werden die Sünde töten. Das Wort des Geistes, es ist das Schwert. Ein zweischneidiges Schwert. Es ist scharf. Der Heilige Geist wird dadurch die Sünde töten. Und die Sünde verliert ihre Kraft. Wenn der Geist wieder unseren Blick auf Gott und seine Treue lenkt, seine Treue in der Vergangenheit, in unserem Leben und ganz besonders seine Treue, die sich so deutlich am Kreuz zeigt. Und der Geist, er wird uns wieder in die Freude, in die Freiheit führen, wenn wir die Sünde töten. Wir werden dann von Unwahrheit und Unfreiheit befreit und in die Wahrheit und Freiheit geführt durch den Geist, durch das Wort. Unser Herz, es wird wieder mit dem Evangelium durchblutet, durchflutet. Und Jesus wird wieder groß in unserem Leben. Und genau da sind wir schon beim dritten Punkt der Predigt. Wozu führt es denn, die Sünde zu töten? Ich lese den Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Paulus zeigt uns jetzt noch einmal, welche Frucht daraus erwächst, wenn wir Sünde töten. Wer durch den Geist geleitet wird, der ist ein Kind Gottes. Das Töten der Sünde ist also nicht Bedingung für die Kindschaft, aber sie zeigt, dass wir Kinder Gottes sind. Sie ist ein sichtbares Zeichen. Und es zeigt, der Geist, er wirkt in dir. Du gehörst zu Gott. Du bist nicht mehr ein Sklave, sondern ein Sohn, eine Tochter. Und das bedeutet, Sünde töten führt zu mehr Gewissheit. Weniger Zweifel, weniger geistliches Wanken. Denn ich bin mir sicher, ihr kennt es alle. Wenn ihr Sünde in eurem Leben duldet, dann wächst diese innere Unruhe. Gott wird auf einmal immer ferner. Die Bibel fängt an, uns weniger zu sagen. Wir werden nicht mehr so mutig im Gebet. Die Beziehung schleift. Aber wenn du der Sünde den Kampf ansagst, auch in Schwäche, mit Zittern, in der Sünde drin, dann beginnt der Geist, dich zu stärken, weil du ein Kind Gottes bist. Du darfst wissen, du bist nicht allein in diesem Kampf. Der Geist kämpft durch dich. Du darfst wissen, du bist geführt als ein Kind Gottes. Und damit einher, mit dieser Gewissheit, wächst etwas Zweites. Unsere Beziehung zu Gott. Denn Sünde trennt. Bei Gläubigen nicht mehr im rechtlichen Sinn, doch im erlebbaren Sinn. So wie wir die Beziehung zu Gott erleben, dann trennt uns die Sünde in dieser Beziehung. Sie wirft einen Schatten auf diese Beziehung. Aber wenn wir am Licht wandeln und Sünde töten, dann wird diese Beziehung wieder klarer. Die Nähe zu Gott wird intensiver. Die Bibel wird lebendiger, das Gebet wird mutiger. Der Gottesdienst wird zur Begegnung, nicht nur zur Routine. Und die Freude wird größer. Die Freude an Gott wächst dort, wo die Macht der Sünde zerstört wird. So schenkt uns dieses Töten der Sünde auch geistliche Stabilität. Denn es nimmt die lähmende Kraft der Sünde. Wir werden nicht mehr so schnell hin und her geworfen. Denn wenn wir der Sünde Raum geben, dann werden wir innerlich unklar, kraftlos. Eben weil Zweifel gesät werden, weil die Beziehung zu Gott getrübt wird. Doch wer Sünde bekämpft, der wird gefestigt durch den Geist, durch Gottes Wort, im Glauben, im Charakter, im Zeugnis, im ganzen Leben. Dann traust du dich auf einmal zu deinem Glauben zu stehen, weil du dich nicht vor deinen Arbeitskollegen schämen musst, dass du da mitgemacht hast als Christ. Nicht aus Stolz, sondern aus Klarheit. Und das ist das Nächste, was damit einhergeht. Das lebendige Zeugnis. Wenn wir Sünde töten, wird unser Zeugnis lebendiger. Die Welt beobachtet, wie wir Christen leben. Manchmal fragt sie ganz laut, manchmal leise. Ist das echt? Ist das anders, was diese Christen da leben? Und durch das Töten der Sünde wird diese Heiligkeit sichtbar. Nicht in Perfektion, aber mit Ernsthaftigkeit. Und es wird sichtbar, dass wir Kinder Gottes sind. Stellt euch einmal einen kleinen Prinzen oder eine kleine Prinzessin vor. Jeder weiß, sie gehört zum Königshaus. Sie ist königlich. Und die ganze Welt beobachtete diesen kleinen Menschen. Denn der Mensch trägt Verantwortung. Er repräsentiert den Vater, den König. Und wenn jetzt dieser kleine Prinz in Würde, mit Anstand, königlich lebt, dann preist die Welt diesen kleinen Menschen und sagt, das ist wirklich königlich. So muss auch der Vater sein. Denn dieser kleine Mensch hat von dem Vater gelernt. Wenn aber dieser kleine Prinz ständig aus der Reihe tanzt, sich im Dreck des Hofes wälzt, dann fängt die Welt an, sich zu fragen. Ist das das Königshaus? Ist das der Maßstab, diese königliche Würde? Und so ist es auch mit uns. Wenn wir die Sünde nicht töten, wenn wir sie erdulden, wenn wir sie verteidigen, wenn wir sie verstecken, dann beschädigen wir das Zeugnis unseres Vaters. Dann machen wir Gott keine Ehre und auch keinen Unterschied zur Welt. Dann wird das Bild Gottes in uns verdunkelt. Aber wenn wir Sünde töten, wenn wir damit anfangen, auch in Schwäche, auch im Ringen, denn es ist ein Kampf, auch mit Tränen, dann wird deutlich, wir sind nicht einfach moralisch besser. Wir sind königlich, denn wir sind Königskinder, Kinder des Höchsten. Sünde töten bringt also diese Gotteskindschaft mehr hervor. Mehr geistliche Stabilität, mehr Gewissheit, eine bessere Gemeinschaft mit Gott, ein lebendigeres Zeugnis und schließlich die große Verheißung, das ewige Leben. Wollen wir das alles riskieren? Das alles missen in unserem Leben, nur weil wir Sünde in unserem Leben dulden? Nein! Paulus würde wahrscheinlich sagen, das sei ferne. Denn Christus ist gekommen, um uns zu befreien. Er ist nicht gestorben, damit wir mit Frieden mit der Sünde leben. Nein, er ist gestorben, damit wir Frieden mit Gott haben und mit der Sünde im Kampf leben. Wie könnten wir Frieden schließen mit dem Feind, der unseren Herrn ans Kreuz gebracht hat? Wie könnten wir diese Sünde dulden, verharmlosen, verstecken, wenn sie der Grund war, weshalb Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Wer die Liebe Christi verstanden hat, der kann Sünde nicht mehr lieben. Deswegen müssen wir immer mehr diese Liebe begreifen, die Verheißungen Gottes, Gottes Wort nehmen und damit kämpfen. Denn Jesus Christus hat die Strafe für uns getragen und er hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Wir gehören nicht mehr der Sünde, sondern zu Jesus. Und nun ruft er uns. Er ruft uns in ein neues Leben. Ein Leben im Geist. Ein Leben als Kinder Gottes. Ein Leben in Freiheit, Klarheit. Und ein Leben mit der Hoffnung auf Herrlichkeit. Und vielleicht sitzt du heute hier und du spürst, du kämpfst gar nicht gegen die Sünde. Vielleicht, weil du die Sünde gar nicht als Feind wahrgenommen hast oder weil du merkst, du gehörst noch gar nicht zu diesem Königshaus. Du bist nicht in diesem Kampf, weil du nicht zu Christus Jesus gehörst. Dann ist heute der Tag, wo ich dir sagen darf, entscheide dich, denn Jesus Christus ruft dich. Er ruft dich in ein Leben zu sich, in seine Vergebung. Komm zu ihm, bitte ihm um Vergebung, gib ihm dein Leben. Und er wird dich neu machen. Du musst nicht erst perfekt werden, bevor du zu diesem Jesus kommen darfst. sondern er wird dich umgestalten durch seinen guten Geist. Er macht dich neu. Und du kannst heute sagen, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Vergib mir meine Sünde. Mach mich neu. Schenk mir dieses neue Herz. Und gestalte mich um nach deinen Willen. Hilf mir, Sünde zu töten. Lehre mich, für dich zu leben. Und an jeden, der schon zu Jesus gehört, möchte ich noch einmal sagen, töte die Sünde oder die Sünde tötet dich. Dulde keine Sünde in deinem Leben. Mach keine falschen Kompromisse mit dem Feind. Töte die Sünde durch den Geist, mit dem Wort, mit dem Schwert des Geistes. Und du wirst leben, ewig leben. Amen.